Ich arbeite an einem großen Projekt, das ich jüdisches Album genannt habe und das aus drei umfangreichen Teilen besteht. Familienalbum, Juden in der Ukraine und Emigranten. Das Familienalbum war meine erste Annäherung an das jüdische Thema. Ich wurde in Kiew in einer jüdischen Familie geboren, spreche aber von Kindheit an Russisch. Ich fotografiere meine Angehörigen bereits seit langem, doch bewusst habe ich mir das Thema des Familienalbums erst 87, 88 gestellt, als die meisten unserer Verwandten in die USA nach Israel und Deutschland zu emigrieren begannen. Natürlich war der Antisemitismus häufig präsent, in der Schule, genauso wie bei der Aufnahme in akademische Institute und bei der Arbeitssuche. Aber überall war er verdeckt. Über ihn wurde nur untereinander hinter vorgehaltener Hand gesprochen, sodass es Antisemitismus von außen betrachtet nicht zu geben schien. Und es ist noch nicht lange her, dass man im Zuge der sogenannten Perestroika offen davon zu sprechen begann und Informationen frei zugänglich wurden. Wir arbeiteten unsere Geschichte auf und verstanden, dass das Wort Jude nicht nur ein unangenehmer Eintrag im Pass ist, der Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche nach sich zog, sondern dass diese Bezeichnung auch die Zugehörigkeit zu einer sehr alten Kultur, die mehr als 5000 Jahre zurückreicht, bedeutet. Ja, es hat sich sehr viel verändert. Das Land, in dem ich lebe, heißt heute nicht mehr UdSSR, sondern Ukraine. Und bisweilen gelingt es mir sogar, ins Ausland zu reisen und Verwandte für das Familienalbum zu fotografieren. Die Serie Juden in der Ukraine nahm ihren Anfang mit Schargorod, einer Stadt, die ich aus vielen Erzählungen meiner Freunde kannte und wo ich erstmals im August 1989 zum Fotografieren kam. Ich unterhielt mich mit den Leuten und fotografierte viel. Diese Gesichter, dieses Licht, diese Eigenarten aufzunehmen, war ungemein interessant. Ja, das ist ein alter Text aus einem Buch von Rita Ostrowska. Das ist schon 1994/95 erschienen im Hatir Kanz Verlag. Und wie gesagt, seitdem hat sich ja viel verändert und in jüngster Zeit natürlich auch durch den Krieg, durch den russischen Angriffskrieg. Das waren dann auch Fragen, die ich Rita Ostrowska gestellt habe. Und beginnen tun wir vielleicht mit ihren eigenen Worten, wie sie ja eben dazu gekommen ist, zu diesen jüdischen Album, zu diesem Familienalbum.
Ja, ich bin schon alt, eine alte Fotografin sozusagen. So. Ich habe mit dieser Serie angefangen, so, ich glaube, dass seit so ungefähr 75 oder 78 mein Sohn wurde geboren und ich habe vorher auch viele Bilder von meiner Familie gemacht. Das war erst für mich war Familienalbum. Diese Serie und ich habe plötzlich gesehen, wie schön und interessant für Fotografieren sogar meine Nähe, so Verwandten, meine Familie eigentlich. Und ich habe fotografiert meine Leute, meine Familie und dann habe ich Verwandten fotografiert. Und dann später, das war ein bisschen später, die Freundin haben mir gesagt, es gibt in der Ukraine noch Städtels. Und dann das Führungsstädtel, das ist ein kleines Städtchen mit jüdischem Leben. Und dann, das war für mich so etwas Fantastisches. Ich wurde in Kiew geboren und das war auch sehr weit weg von jüdische Kultur und kann man sagen und sowas. Und einmal bin ich dorthin gefahren und das war 1989. Ja, im August. Ich erinnere mich daran, das war so eine schöne Reise und ich bin nach Charkow gefahren und das war eine kleine Stadt. Das war fantastisch einfach. Und das war in dieser Zeit, ist es noch viele Juden dort gelebt haben und dann junge Leute sogar waren. Und dann ich habe bei diesem ersten Besuch so viel fotografiert. Und die Sonne war so schön. Und für mich, das war fantastisch. Und was ich erlebt habe, das ich erinnere mich bis jetzt daran. So. Und nachher bin ich nach Hause gekommen und Filme entwickelt und dann die Fotografien gemacht, vergrößert. Und ja, das war schön, sehr schön. Und nachher habe ich viele andere Städtchen bereist und nach Schargot. In Schargot war ich so vielmals, so einfach, ja, ich weiß nicht, das ist 12 oder mehr. Bis 2001, so während dieser 12 Jahren, habe ich vielmals Schargott besucht und habe alles so betrachtet, wie schlimmer, wie das Leben dort ist, und dann Häuser wurden zerstört, Juden sind weggefahren und dann Juden erst sind weggefahren und dann die Häuser wurden zerstört und dann sogar kann man sagen, Aussicht zu der Stadt, und es war in der Mitte zwei Straßen, wichtige Straßen, so Karl-Marx-Straße und Lenin-Straße. Und diese Straßen sind anders geworden, so zerstörende Häuser. Und dann, als ich 2001 dorthin war, das war mir so traurig, weil ich habe so viele Leute dort kennengelernt. Und dann nachher, es war so nur der Rest von Häusern, wo ich zum Beispiel gegessen habe mit Häusern und das mit den Leuten und dann schöne Gespräche gehabt habe. Und dann, es war alles zerstört, fast alles zerstört. 2001. Und es war sehr, sehr traurig für mich. Und ich habe viele, viele kleine Städtchen und Städte in der Ukraine fotografiert, besucht und fotografiert jüdische Friedhöfe. Und dann Porträte den Leuten und dann Synagogen und dann sowas. Ich habe viele Gespräche gemacht und dann, es war mein sozusagen zu dieser Zeit ein großer Teil meines Lebens. Und dann die Leute sind auch für mich so nah geworden und die waren nah eigentlich. Und dann ich habe so viel erkannt und verstanden für diese Zeit. Das war ein Stück von meinem Leben.
Also das war auch eine Zeit der wirtschaftlichen Stagnation und großer Armut, die 90er Jahre dann in der Ukraine, als die Ukraine unabhängig geworden ist, auch für das jüdische Leben wahrscheinlich dann der Grund für viele Menschen zu emigrieren, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja. Aber ich habe parallel die anderen Serien gemacht. Ich muss ehrlich sagen, so ich als Fotografin habe ich mich zu dieser Zeit ganz gut entwickelt. So, ich habe so viel fotografiert, so viel verstanden. Ich hatte zu dieser Zeit schon Familie und dann ich habe mein Kinderstudium und dann ich war Lehrerin für Fotografie und dann mein Leben ist voll. Aber natürlich, ich habe so viele verschiedene so Gefühle von, das ist mein sozusagen ich heiße, wenn ich so einfach das gesehen habe und dann das bleibt bei mir immer.
Sie waren ja dann 1989 auch schon künstlerisch sehr entwickelt. Also Sie haben in den 70er Jahren in Leningrad, im damaligen Leningrad studiert und dann in den 80er Jahren waren Sie auch Mitglied und waren Teil von Ausstellungen der Künstlergruppe Poljat. Das war eine Kiewer Künstlergruppe. Und was war denn das für eine Generation von Fotografen und Fotografinnen im Kiew der 80er? Und war der künstlerische Austausch in dieser Generation auch wichtig für Sie?
Wissen Sie, in Kiew, es wurde und in der Ukraine eigentlich so und sogar in Russland auch und in der ehemaligen Sowjetunion war keine gute Ausbildung für Fotografie, für Fotografen, künstlerische Fotografie, Kunstfotografie. Es war nur sozusagen bei uns, es war Amateure in Kiew, eine Gruppe alte Leute und dann ich habe selbst in einem Fotoatelier angefangen und habe Technik dort gelernt und dann aber wollte immer so Kunstfotografie machen. Das war meine Idee, sozusagen sich ein bisschen mit der Fotografie auszudrücken. Und dann bei uns, wenn wir zusammen, so es war bei uns auch IJM sozusagen, Institut für journalistische Studien. Und dann, das waren viele Leute, viele Fotografen, die nicht nur Journalisten waren, einfach so Fotografen, die auch das Leben in der Stadt nicht wie in der Zeitung fotografiert haben. So in der Zeitung war so ein glattes Leben, so, sozusagen ohne Probleme. Und bei uns, wir haben alles gesehen, wir haben dort gelebt und dann Wir wollen diese soziale Fotografie oder Straßenfotografie machen, aber man muss nicht unbedingt auf der Straße fotografieren, aber doch. Und wir waren so ganz junge Leute und dann bei uns diese Poglet, es war so eine Sammlung der Leute, die ganz gut fotografiert haben. Wir haben Gespräche, viele Gespräche und Streiten und dann haben die Ausstellungen gemacht und es war verschiedene. Aber das war eine interessante Zeit, ich muss sagen. Ich war dort eine Frau bei diesem Poglet. Das war nicht so einfach, weil zu fotografieren, man muss analoge Kamera. Ich habe immer mit Stativ so gefahren, irgendwo hin gereist und kann man sagen, sowas. Und das war einfach so, dass ich, der Mensch, der fotografiert hat, soll alles selbst machen. Kein Atelier mit Filmentwicklung und die Fotos. Es waren so natürlich ein bisschen so, aber für Hausfotografie, für Familien und sowas, das war nicht so ernst. Verstehen Sie? Und dann, es war keine Ausbildung. Gute Ausbildung für Fotografie konnte man zu dieser Zeit gar nicht kriegen. Dann, so, wir haben voneinander so gelernt.
Es war also vielleicht auch so eine kleine Kritik am sozialistischen Realismus, also an so einer ganz glatten Wiedergabe von ja, Menschen, also mehr Alltag sozusagen.
Ja, ja.
Und
ja, das, sie haben sozusagen, es war bei uns eine Ausstellung in das Haus von Profsoyuzen, so, ich weiß nicht, das Tradition in Englisch ist das. Und es war eine Kommission, eine Gruppe, die haben diese Ausstellung, die Fotografien ausgestellt und sie haben einfach aus der Wand weggenommen. Sie wollten nicht so, das war so naive Fotografien, aber sie wollten nicht so das Leben, realistisches Leben, sogar auf der Ausstellung sehen. Und das war für mich, das ist lächerlich jetzt, weil das war so einfach Fotografien der Leute, nicht, keine kriminelle Fotografien und nicht schrecklich, normale, ehrliche Fotografien, gute Fotografien. Verschiedene.
Also es gab sowas wie eine Art Zensur sozusagen. Es
ja,
gab
ja, Dinge, die hatten viele in der Ukraine, in Kiew besonders, viele Zensur war.
Jetzt leben wir ja gerade in der Gegenwart auch in einer sehr schwierigen Zeit und Sie sind dann ja aus der Ukraine weggezogen 2001, aber mit welchen Gedanken und Gefühlen verfolgen Sie denn jetzt die Nachrichten seit Beginn dieses russischen Angriffskrieges auf die Ukraine? Sie haben ja bis 2001 in Kiew gelebt, das jetzt ja auch angegriffen wird und wir sehen auch diese fürchterlichen Bilder da aus Butscha jetzt zum Beispiel. Was für Gefühle haben Sie da?
Ich habe so schwierige, schlechte Gefühle. Ich kann nicht erzählen, so dass es von Anfang an, das war 2014, angefangen so, dass es mit Donetsk, diese Geschichte, wir haben alles gefolgt und alle Nachrichten und dann, wir haben gesehen, wie viele Lüge da drin steht von Russland und es war so alles klar. Und dann jetzt, wenn diese Truppen neben der Ukraine waren, ich habe gedacht, okay, so, das ist, es soll nicht sein, aber die Truppen sind da, verstehen Sie, das bedeutet, das soll sein etwas. Und wenn sie angegriffen haben am 24., das war Dienstag, es war so schrecklich, ich konnte mir nicht so einfach das Erleben sozusagen, das, verstehen Sie, diesen Krieg, es ist so etwas so Schreckliches, so Brutales, so Schlimmes. Was kann man sein? Nur? So, das ist so niedrig von Russland, so, alles ist so kriminal, so schrecklich und barbarisch. Und ich fühle mich ganz schlimm. Ich habe schlechte Laune und dann gucke immer, ich bin süchtig für Nachrichten. Immer gucke Nachrichten und wir hören alles. Und dann deutsche natürlich Fernseher und dann ukrainische, überall.
Haben Sie noch auch
so,
Verwandte?
Wir sind so unruhig, wir sind so, wir nerven so. Und dann, ich bin, oh, das, ich kann nicht sagen, das macht schlechte Laune. Und dann ich warte nur, dass Ukraine doch diesen Krieg nicht verliert und dann, dass Russland soll verlieren, unbedingt verlieren, ja.
Haben Sie noch Verwandte oder Bekannte in der Ukraine im Moment, wo Sie auch noch Kontakte haben?
Ja, ja, nicht so viele, aber ich habe, ja, wir haben und ich habe, ja, natürlich, ich habe viele Freunde und einfach so, es ist so schade für die Leute, dass sie verlieren alles. Und wissen Sie, ich habe meine Fotografien in friedlichen Zeit aufgenommen. Und dann jetzt ist es so, dass es, die Leute lassen alles, was sie im Leben so genommen haben und so einfach gehabt haben. Und dann sie müssen weglaufen und dann fliehen. Und das ist schrecklich, was ist so jetzt passiert. Und dann, was diese Zerstörung, das ist unglaublich. Es ist, ich verstehe das nicht, wozu Russland macht das. Weil wenn sie Ukraine erobern wollen, warum sie alles zerstören? Das ist, es ist nicht normal, psychisch nicht normal. Und dann, und das ist so schade, unglaublich schade. Ukraine ist so schön, ein schönes Land. Und dann, ich habe viel bereist, Ukraine, das ist viele Städte. Und dann, ich liebe Ukraine. Und dann jetzt, wenn ich gucke, dass mir so, ich weine einfach. Verstehen Sie, es ist so schrecklich.
Sie haben ja auch in den 80er Jahren eben schon viele jüdisch geprägte Städte, also die Städtels, besucht und das jüdische Leben da fotografiert und auch die Emigrationswellen der 90er und 2000er Jahre dann fotografisch mit begleitet, auch mit Fotografien dann von Menschen, die dann in die USA gegangen sind oder nach Israel oder eben nach Deutschland und sozusagen diese Emigration auch dokumentiert. Was für eine Entwicklung sieht man da auf den Bildern in diesen Kleinstädten? Die sind ja gegen Ende der Sowjetunion und dann nochmal ab 1999, also in der unabhängigen Ukraine, entstanden. Wie hat sich das jüdische Leben entwickelt und wie ist es bis heute dann? Ja.
Ich habe nur meine kleine, sozusagen kleine Rolle, sozusagen. Ich habe für mich fotografiert. Ich bin Künstlerin und fotografiere, was für mich wichtig ist. Und dann, das ist jüdisches Album, ist mein künstlerisches Projekt. Und dann für diese Zeit, also die 12 Jahre, als ich fotografiert habe, ich habe ein Jahr zum Beispiel viel Ukraine bereist und nächstes Jahr weniger und sowas. Ich arbeite nicht für eine Organisation oder sowas. Das ist mein künstlerisches Projekt. Als Künstlerin ich habe dort gearbeitet. So. Und dann, ich kann nicht sagen, dass ich sowas dokumentiert habe. Ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich bin in die USA. Ich habe Ranger Patch. Nein, das war damals, das ist bei Arslin-Programm habe ich einen Teil genommen und dann, und das war Stipendium von Soros Stiftung, ich konnte, das war 1993, und ich konnte in die USA fahren. Und das war für mich so ein großer Erfolg, weil eigentlich konnte ich dort Juden fotografieren, das war meine Idee eigentlich. Und es ist so geworden, dass ich konnte das schaffen. Und meine Verwandten in New York und dann in Brighton, sie haben mir geholfen, zwei Cousinen, und dann zu den Leuten so mich gebracht. Und dann habe ich die Leute fotografiert in den USA. Ja, ich war auch in Baltimore und dann auch in Washington, ja. Das war eine Reise und dann, ich war einmal nur in den USA. Und dann in Deutschland, zu dieser Zeit habe ich viele Ausstellungen gemacht und vielmals in Deutschland war. Und ich habe diese Zeit ausbenutzt, wenn ich sozusagen Und Juden in Deutschland, die ausgefahren aus der Ukraine fotografiert habe. Und das habe ich auch, ich glaube, ich habe nur Glück gehabt, weil ich habe einige Sachen fotografiert und sehr wichtig war für mich. Und in Israel, naja, ich denke jetzt, so die Leute alle ja gemacht. Ich habe zu diesem Mal früher habe gedacht, okay, das ist Immigration, aber na, es heißt alle ja, weil Juden eigentlich in Israel, das ist unser Land und das ist unser Traum, ewiger Traum, und dann dort zu leben und dann, das war alle ja. Ich habe auch dort meine Verwandten fotografiert eigentlich und glaube ich auch, dorthin habe ich Glück gehabt. Sowas. Und dann später, ich habe verstanden, was ich fotografiere. Das ist so eine Serie geworden. So. Und dann erst ist mein Familienalbum und unsere Wurzeln waren in Städtchen. Und dann Emigranten. Das war auch unser Schicksal, sozusagen.
Jetzt sind Sie auch in der Sowjetunion groß geworden und da war man wahrscheinlich erstmal eine Bürgerin der Sowjetunion und dann erst hatte man eine jüdische Identität. War Antisemitismus eigentlich ein großes Problem in der Sowjetunion und dann später vielleicht noch?
Ja, Antisemitismus war immer da. So, das ist sogar im Leben einfach. Und dann könnte man bei uns, zum Beispiel in Kiew, könnte man nicht eine gute Arbeit finden.
Ja, jetzt bin ich mit Frau Dr. Julia Roos vom Simon-Dubnow-Institut in Leipzig im Gespräch. Das Institut hat eigentlich einen viel längeren Namen. Und vielleicht kann sie zu Beginn auch mal kurz erklären, ja, was das Dubnow-Institut überhaupt ist, wie es entstanden ist und ja, wo es ist vielleicht noch.
Genau, also ganz ausgesprochen heißen wir seit 2018 Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, Simon Dubnow. Simon Dubnow ist ein russisch-jüdischer Historiker gewesen, der mit der Weltgeschichte des jüdischen Volkes eine wirklich erste umfassende Geschichte, jüdische Geschichte vorgelegt hat, die bis in seine eigene Gegenwart gereicht hat. Das Institut wurde 1995 gegründet auf Beschluss des Sächsischen Landtags, hat den Sitz in Leipzig ursprünglich im Uniriesen, ist dann aber wenige Jahre nach seiner Gründung umgezogen in die Goldschmidtstraße. Das ist ganz in der Nähe vom Krassi-Museum und dort hat das Institut auch heute noch seinen Sitz. Und 2018 ist das Institut in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen worden und seitdem hat es eben diesen sehr, sehr langen Institutsnamen.
Ja, schon seit November läuft ja, glaube ich, eine Ausstellung mit Fotografien aus dem Projekt Jüdisches Album von Rita Ostrowska. Wie ist denn das zustande gekommen und wie vielleicht ordnet sich das auch ein in Forschungs- und Vortragsreihen zur jüdischen Immigration aus Osteuropa, die ja in den letzten beiden Jahren ja auch am Dubnow-Institut gelaufen sind?
Genau, ich hatte gerade gesagt, das Institut wurde 1995 gegründet und das ist an sich kein Zufall, sondern das ist recht typisch für die Zeit, dass in den 90ern insgesamt das Interesse an jüdischer Geschichte und Kultur gestiegen ist und gleichzeitig aber auch die Räume im östlichen und mittleren Europa im Grunde zurück ins Bewusstsein gerückt sind durch den Zusammenbruch des Ostblocks. Und die Entscheidung, das Dubnow-Institut auch mit diesem räumlichen Schwerpunkt auf die jüdischen Lebenswelten im mittleren und östlichen Europa zu gründen, ist eine Frage, der wir nachgegangen sind im Rahmen unseres 25. Jubiläums, das wir eigentlich 2020, also 25 Jahre nach Institutsgründung haben, feiern wollen und uns selbst ein Stück weit historisieren wollten, indem wir uns die Frage gestellt haben, wie das zustande kam, dass man diese Räume neu in den Fokus genommen hat und dass man eben auch angefangen hat, sich intensiver mit jüdischer Geschichte und Kultur zu beschäftigen. Und ein Aspekt dabei ist die jüdische Emigration aus der ehemaligen Sowjetunion, die in den 90er Jahren stattgefunden hat. Also insgesamt haben 1,5 Millionen Jüdinnen und Juden die ehemalige Sowjetunion in den 90er Jahren verlassen. Die meisten sind nach Israel und in die USA ausgereist, aber ungefähr 200.000 Personen kamen auch als sogenannte Kontingentflüchtlinge in die Bundesrepublik und haben hier logischerweise die Wahrnehmung von jüdischer Geschichte und Kultur ganz neu mitgeprägt. Also einfach dadurch, dass die jüdischen Gemeinden wieder an Mitgliedern gewonnen haben und dass auch in die Wissenschaftslandschaft Personen gekommen sind, die ganz eigene Kompetenzen mitgebracht haben, beispielsweise was Sprachen angehen, die eben Russisch konnten, Ukrainisch, teilweise Jüdisch konnten, die Literatur, Kultur, Orte kannten und da eben ganz neuen Input in die Wissenschaftslandschaft eingebracht haben, was eben auch ein Faktor für die Gründung des Dubnow-Instituts ist und das Dubnow-Institut von Anfang an begleitet hat. Und das das war die wissenschaftliche Frage hinter diesem Jubiläumsforschungsprojekt unter dem Titel Wanderndes Wissen, das aber zum Ziel hatte, dass nicht nur das wandernde Wissen an sich zu untersuchen, sondern auch Wissen wandern zu lassen. Also wir hatten bei dem Forschungsprojekt von Anfang an mitgedacht, wie man diese Fragestellungen auch einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln kann und haben deswegen gesagt, wir machen eine Vortragsreihe, die Sie schon erwähnt haben, Let My People Go, eben über diese jüdische Emigration aus der Sowjetunion beziehungsweise der ehemaligen Sowjetunion und ein Ausstellungsprojekt. Und jetzt, da wir sie der Öffentlichkeit zeigen können, hat sie natürlich mit dem Krieg in der Ukraine auch nochmal eine ganz andere Form von Aktualität gewonnen, die uns selbst auch ein wenig erschreckt.
Ja, das ist ja noch eine andere Emigration, die Rita Ostrowska da auch beschreibt. Sie hat, wie gesagt, jüdisch geprägte Kleinstädte in der damaligen Sowjetunion ja fotografiert, dann auch in den 90er Jahren nochmal diese Städte besucht und aber auch dann Menschen aus diesen Kleinstädten, die dann in die Emigration gegangen sind, in die USA oder nach Israel, auch nochmal fotografiert. Also sie hat quasi so diesen Prozess auch ein bisschen vielleicht abgebildet. Ist das auch mit ein Grund, wieso sie dann so gut dazu passt, zu diesen Reihen sozusagen?
Genau, also wir waren ganz begeistert, Rita Ostrowska und ihr Werk kennenzulernen, weil sie im Grunde auf zwei Ebenen genau zu unserer Fragestellung gepasst hat. Einmal selbst biografisch geboren, 1953 in Kiew. Dann ist sie selbst mit ihrer Familie ausgewandert, 2001 als sogenannter Kontingentflüchtling und lebt seitdem in Kassel. Also sie ist selbst Teil dieser Emigrationswelle der 90er und frühen 2000er Jahre gewesen und hat im Grunde diesen ganzen Prozess, wie Sie es gerade geschildert haben, auch künstlerisch verarbeitet, indem sie das jüdische Leben in der Ukraine ab 89 fotografiert hat und dabei eben auch festgehalten hat. Und das sieht man an den Fotos bei uns im Institut wirklich sehr anschaulich, wie sich diese jüdisch geprägten Kleinstädte in der Ukraine wirklich geleert haben durch diesen Massenexodus. Also man hat in den 90er Jahren noch Fotos von der Sonntagsschule, da lachen einem 20 Kinder entgegen. Und in den Fotos, die sie kurz vor ihrer eigenen Ausreise aufgenommen hat, in den Jahren 2000 und 2001 sieht man verfallene Häuser, leere Straßen, wie sie selbst gesagt hat, nur die Alten, die eben zurückgeblieben sind. Und dann hat sie eben zum einen gesehen, die Menschen gehen aus der Ukraine und sich dann gefragt, wie geht es ihnen in den Zielländern ihrer Emigration und ist von der Ukraine aus nach Israel, in die USA und nach Deutschland gereist, um das Ankommen der Menschen zu fotografieren und hat im Grunde im letzten Teil dieser Fotoserie dann selbst dokumentiert, wie zunächst ihre Eltern und dann später sie und ihr Mann und ihr Sohn die Koffer gepackt haben und Kiew verlassen haben und 30 Stunden später in Kassel im Erstaufnahmelager angekommen sind.
Ja, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zu Rita Ostrowska. Und zur Ausstellung und zu den Öffnungszeiten und den Bedingungen vielleicht, wie man sie jetzt besuchen kann. Da gibt es, glaube ich, auch Führungen durch die Ausstellung.
Genau, also wir sind, die originalen Fotografien von Rita Ostrowska hängen wirklich bei uns in den Institutsräumlichkeiten, also in unserem Foyer und im großen und im kleinen Seminarraum, in dem ansonsten Lehrveranstaltungen der Uni stattfinden oder Konferenzen, soweit wir die in Präsenz abhalten können. Und wir haben eben nicht wie ein Museum reguläre Öffnungszeiten, dass man sagen kann, man kann jeden Tag von 10 bis 18 Uhr zu uns kommen, versuchen aber möglichst viele öffentliche Führungstermine anzubieten. Der nächste ist am Donnerstag, dem 14. April um 16 Uhr. Die Führungen sind kostenlos. Es ist gut, wenn man sich vorher per E-Mail oder per Telefon bei mir anmeldet. Und dann kann man da einfach mit dazukommen und sich die Fotos anschauen. Und ich gebe da auch immer so eine kurze Einführung zur Ausstellung und stehe da selbstverständlich auch für Nachfragen zur Verfügung. Man kann sich aber auch, wenn man eine Gruppe ist von so 10, 15 Personen, kann man auch einen Termin mit mir vereinbaren.
Ja, dann müssen wir jetzt vielleicht nochmal die Internetpräsenz des Dubnow-Instituts durchsagen.
Ja, www.dubnow.de, und Dubnow schreibt man dubnow.de.